Hallo und herzlich willkommen zu unserer Live-Audio-Übertragung aus Deizisau vom 15. Internationalen Neckar Open. Mein Name ist Georgios Leidis und ich habe natürlich wieder einen Gast hier bei mir. Ein ganz bekannter deutscher Großmeister, ein junger Mann, 20 Jahre alt. Er hat schon mal das Turnier hier gewonnen, 2008. Ich freue mich, dass er hier ist, Falko Bindrich.
Hallo.
Schön, dass du da bist, Falko. Falko ist schon fertig mit seiner Partie. Du hast ziemlich schnell gewonnen jetzt in der vierten Runde, ne, gegen deinen Gegner.
Ja, ich war ein bisschen überrascht, dass es so schnell ging, weil ich hatte mich eher auf einen längeren Kampf eingestellt. Aber ja, der Hans-Joachim Vatter hat einen Fehler in der Öffnung gemacht und dann ging das relativ schnell bergab.
Das war jetzt Wett 16, das gehört nicht zu den Live-Übertragungsbrettern. Du liegst jetzt bei 300 Punkten aus vier Partien, bist du zufrieden damit?
Ja, gestern war ein bisschen, hatte ich sogar Glück, als ich Remis gekriegt habe. Da stand ich relativ schlecht, deswegen kann ich eigentlich nur zufrieden sein.
Okay, wir wollen uns jetzt natürlich den Partien an den ersten acht Brettern widmen, die Bretter, die wir live übertragen und die ihr live sehen könnt zu Hause auf dem Live-Portal. Es ist die Zeitnotphase und wir wollen einfach mal in die Partie reingehen, Tuan Bourg gegen Etienne Bacro. Da ist einiges passiert, die Nummer 1 des Turniers, der Franzose Bacro, muss sich harten Widerstands erwehren seines holländischen Gegners, ein IM aus Holland, Tuan Bourg, ein talentierter junger Mann. Wir gehen einfach mal jetzt rein in die aktuelle Stellung, 38. Turm G2. Es ist Zeitnotphase, wie gesagt. Falko, sag einfach mal was dazu.
Ja, der Etienne macht hier bei dem Turnier bisher nicht so den souveränen Eindruck. Erste und zweite Runde waren so komische Partien mit einigen Fehlern, auch von ihm vor allen Dingen. Und dritte Runde gegen Jens Hornhäuser hat er ganz souverän gewonnen. Aber heute jetzt diese Partie, ich glaube, er stand schon mehrmals auf Verlust, ja, oder jedenfalls kämpft er ums Remis hier. Eigentlich ziemlich überraschend beim Elo-Unterschied von 300 Punkten. Sollte man eigentlich auch mit Schwarz die Stellung oder die Partie beherrschen.
Aber ja, vielleicht ist es so, dass er halt in den ersten Runden, auch in der zweiten Runde, da ein bisschen was riskiert in der Eröffnung schon. Mit E4, G6 und jetzt spielt er C5. Ich glaube, normalerweise spielt er gar kein Sizilianisch, oder?
Ich kenne mich da nicht so aus. Aber es kann sein, dass er versucht, kompliziertere Stellungen anzustreben, um mehr Winchancen zu bekommen. Das stimmt.
Ja. Ist das typisch eigentlich in den ersten Runden, wenn man gegen nominell schwächere Spieler spielt, riskiert man da automatisch mehr oder beziehungsweise spielt dann halt auch mal Sachen, die nicht ganz so solide sind? Wie siehst du das aus deiner Erfahrung?
Das ist von Spieler zu Spieler, von Typ zu Typ unterschiedlich. Also einige Spieler sagen, gegen Stärkere spiele ich meine besten Varianten aus oder gegen Gleichstarke, und im Open in den ersten Runden gegen Schwächere spiele ich eher meine so dubioseren Varianten, um eine kompliziertere Stellung zu bekommen. Aber also ich persönlich bin nicht so der Anhänger von dieser Taktik, weil ich spiele eigentlich, versuche mal einfach die besten Züge zu machen, egal gegen wen.
Du hast ein festes Eröffnungsrepertoire.
Ja, nicht so ganz so fest, aber ich versuche trotzdem, weil manchmal ist es ja auch ein bisschen Missachtung des Gegners, wenn man da nicht die besten Varianten spielt. Einfach so, wenn man denkt, dass er eh zu schlecht ist, um das zu widerlegen.
Ja, also jetzt nochmal vielleicht zur aktuell zur Stellung Bourg gegen Bacro. Die Engine zeigt an hier im Live-Portal, dass Schwarz oder beziehungsweise Weiß klar auf Gewinn steht. Ich denke aber, es ist aber nicht so trivial für einen Menschen jetzt, der da sitzt, sich Zuschauer auf der Bühne gucken,
ja,
zu irgendwie, ne?
Zuschauer, man spielt gegen einen Topspieler, absoluten Topspieler, der es letztes Jahr irgendwie an Land geschlagen hat und am ersten Brett. Und ja, und ich vielleicht hat er auch schon das Gefühl, dass er vorher mal den Gewinn ausgelassen hat. Das kommt auch noch dazu. Aber okay, jetzt irgendwie Dame G5 oder Dame F6 und gefolgt von Springer F5 sieht es auch schon ziemlich stark aus, ja.
Also das ist Falkos Vorschlag jetzt nach dem 38. Zug von Schwarz, Turm A7, Dame G5, gut, der ist logischer Zug, ne, da muss er weg und dann halt Springer F5 hinterher und was würdest du sagen, ist das Grundproblem hier für
Der hat einfach die falschen Figuren getauscht, oder? Ja, man bleibt mit dem Läufer auf E8 hängen, D6 ist schwach, G6 ist, die Königsstellung ist aufgerissen und seine hier Batterie auf der C-Linie mit Turm C8 und damit C5 bringt ihm jetzt gar nichts, ja, weil der Bauer C2 spielt jetzt keine Rolle und ist auch noch gut verteidigt.
Ja. Okay, das erstmal zu dieser Partie, Tuan Bourg gegen Etienne Bacro. Gönnen wir uns erstmal eine kleine Anekdote von Brett 7. Da lief nämlich die Partie Arik Braun gegen Alexander Reichmann. Schaltet einfach mal ein in diese Partie und zwar nach 18. H6 von Schwarz. Weiß sieht so aus, als ob er einen kleinen Angriff entfacht hätte und vielleicht auch besser steht, aber vielleicht noch etwas müde der gute Arik. Auch von der Radioshow gestern, die wir hatten, zog dann 19. Turm C3. Turm mal C3 ist ein Einsteller, den Schwarz aber nicht genutzt hat, nicht gesehen hat. Schwarz könnte hier einfach eine Figur gewinnen. Ne, Falco?
Ja, Computer zeigt an plus irgendwas, ja. Minus 1,6, also wahrscheinlich G6 und HG. Und der Angriff ist mehr als nur vorbei, ja.
Ja, also einfach G6 von Schwarz. Dann müsste die Dame ziehen und dann würde einfach der Springer hängen auf G5. Weiß könnte zwar noch einen Zwischenschach geben auf B5, aber das würde nicht viel bringen. Ja, witzigerweise, ich habe den Arik gefragt nach der Partie, ob er es gesehen hätte. Ja, er meinte, er hätte es gesehen. Er ist dann direkt rot angelaufen und ist direkt aufgestanden. Aber sein Gegner, witzigerweise, hat es ihm einfach abgenommen.
Ja, Respekt wahrscheinlich, zu viel. Ja. Ja.
Ist das auch so ein ganz komisches Phänomen, ne? Dass man irgendwie den stärkeren Spielern häufig einfach mal was glaubt.
Ja, man traut ihm zu viel zu, aber das muss man einfach dann überwinden, wenn man gegen die Guten spielt und sagen, ich kann es auch berechnen oder ich kann das mindestens genauso gut und dann einfach die Figur wegnehmen. Ja,
ja. Ja, so lief die Partie anstatt jetzt für Schwarz einfach für Weiß ganz gut, weil er hat innerhalb von wenigen Zügen dann auch gewonnen. Ja, ganz komische Partie, aber schön für Arik. Gönnen wir ihm auch. Gehen wir mal einfach mal in die Partie an Brett 2 jetzt rein. Akadi Najdic gegen Christoph Renner. Akadi Najdic, Nummer 2 des Turniers, die deutsche Nummer 1. Wir gehen einfach mal in die aktuelle Stellung rein, nach 34. Läufer F4 von Schwarz. Ja, Falco, guck's dir mal kurz an.
Ja, okay, wie man sieht, hat Akadi einfach eine Qualität mehr. Also Schwarz hat nicht mal noch einen Bauern dazu. Und ja, es ist eigentlich eher eine Sache der Technik, obwohl natürlich die ungleichfarbigen Läufer und die bisschen komische Bauernstruktur von Weiß das ziemlich schwer machen werden zu verwerten. Aber ich denke, das würde Arkadi schon schaffen.
Das wird er wahrscheinlich schaffen, aber jetzt für unsere unbedarften Zuschauer, also auch für mich, was würdest du jetzt hier, sagen wir mal, konkret für einen Plan wählen, so aus dem Bauch heraus für Weiß, um das zu verwerten?
Wahrscheinlich erstmal einen Turm tauschen. Also wenn jetzt Schwarz irgendwie Turm D7 macht, würde ich jetzt nicht irgendwie die Linie abgeben und dann wahrscheinlich am Damenflügel mehr Raum gewinnen mit A4, A5 oder A4, B5. Und vielleicht ist es auch schlau, den König nach F3 zu stellen, um den Läufer freizukriegen. Aber es ist nicht so leicht, also dann sollte man schon ein bisschen Zeit investieren. Ich denke mal, der Akadi wird versuchen, oder ich würde das so machen, ich würde jetzt versuchen, die Zeitnotphase abzuwarten, also jetzt nicht großartig was zu verändern an der Stellung und dann einen neuen Plan zu fassen.
Sehr schön, das sind schon mal sehr intime Gedanken eines Großmeisters, das gefällt mir. Wir haben jetzt hier wahrscheinlich konkret der E4 hängt, man müsste wahrscheinlich Läufer F3 ziehen.
Ja, Läufer F3 irgendwie, ja, das Tempo aus der Stellung nehmen, also jetzt erstmal warten, sowohl zeitmäßig warten, als auch, dass man jetzt nicht großartig eine große Erfahrung herbeiführt. Muss ja nicht sein, man steht einfach auf Gewinn. Und ja, jetzt geht es einfach nur noch um den Plan zu finden und Realisation, ja. Aber es hört sich leichter an, als es ist.
Ja, ja, nichtsdestotrotz, ein guter Tipp für unsere Zuhörer von einem bekannten Großmeister. Ja, was haben wir noch hier in der Live-Übertragung? Brett 4, Alon Grenfeld aus Israel gegen den deutschen IM Lars Stark. Gehen wir einfach mal da rein in die aktuelle Stellung nach 19. Dame C2. Also so viele Züge haben die noch gar nicht gemacht, die Jungs.
Ja,
19 ist ein bisschen wenig.
Sind auch beide jetzt in Zeitnot dadurch, ja.
Ja. Zur Erinnerung, hier in Deitzisau wird gespielt ohne Increment, also ohne Zeitgutschrift. Es werden 2 Stunden für 40 Züge und dann 1/2 Stunde für den Rest gespielt. Das heißt, wir haben hier natürlich regelmäßig Zeitnotschlachten. Okay, gucken wir uns mal die Partie an. Grenfeld gegen Stark.
Ja, es sieht ziemlich kompliziert aus, muss ich sagen. Auf den ersten Blick sieht man gar nicht durch. Also ohne Computerhilfe wäre es schwer, hier durchzusehen.
Ja.
Ja, optisch sieht das auch gut aus für Weiß, wegen der anfälligen Bauernstruktur von Schwarz, vor allem im Königsbereich.
Ja.
Aber, ja,
also ist nicht so leicht. Das ist kein riesiger Vorteil. Ja. Wahrscheinlich steht Weiß besser, aber...
Ja, ja, ist nichts Entscheidendes. Also hier ist noch alles drin, ja. Obwohl ich natürlich denke, dass Weiß sich durchsetzen wird, weil er einfach der deutlich stärkere Spieler ist und Schwarz auch in den letzten 2-3 Zügen nicht unbedingt die besten gefunden hat anscheinend. Und weniger Zeit hat, ja.
Etwas weniger Zeit, ja. Ich kenne den Lars Stark, ist eigentlich normalerweise ein Spieler, der extrem schnell spielt, aber jetzt hängt E6 vielleicht sogar. Jetzt sind wir schon bei 20. D mal E6. Ist da nicht einfach was weg, Falco? Der F5 gleich?
Ja, auf E3 hängt immer auch so eine Gabel rum.
Ach, so ein Gäbelchen.
Nach EF, ja, ja. F schlägt E6, E schlägt F5 und dann vielleicht Springer E3.
Sowas, also Läufer G2 zuerst,
oder? Nee, nach Läufer G2 hat ja Weiß noch Springer schlägt G2 und deckt dann damit gleich E3. Aber vielleicht ist das auch nicht so schlimm. Die Qualität ist nicht unbedingt so entscheidend.
Interessant. Die Engine zeigt natürlich wieder extrem Vorteil hier für Weiß. Gut, aber die Engine sieht sowieso viel mehr als wir Menschen.
Ja, deutlich.
Und spielt aber auch nicht so die entscheidende Rolle dann in so einer Partie, wenn man total nervös am Brett sitzt und Leute schauen zu, die Zeit wird knapp, dann spielen andere Faktoren eine viel größere Rolle.
Ach so, ich habe gerade übersehen, dass der Turm auf der steht statt auf R. Dann geht das natürlich mit der Gabel überhaupt nicht, was ich erzählt habe, mit Springer E3.
Ja, aber ich dachte, man könnte den F5 gewinnen. Jetzt E mal F5.
Ja, das sieht ja auch genauso aus.
E mal F5.
Ja, wahrscheinlich ist es einfach gewonnen jetzt, ja. E5 und dann Läufer schlägt B7 oder Läufer schlägt G2.
Ja, aber wenn er jetzt Läufer G2 Zwischenzug macht? Turm G2, Springer E3 wäre dann.
Dann sind wir wieder bei der Gabel angekommen.
Genau.
Aber vielleicht habe ich selber einen Zwischenzug mit Turm schlägt
E6. Ah, jetzt sehe ich was. Nach Läufer G2, Springer G2, E mal F5 würde Springer D5
einfach. Aber er hat noch Läufer schlägt C2. Aber nach Läufer schlägt G2 kann ich vielleicht selber Turm schlägt E6 machen. Zwischenzug
ja.
Auf Zwischenzug.
Ja, ja, du hast recht. Sehr gut. Ja, also wahrscheinlich hat es Weiß hier eingestellt jetzt taktisch. Ja. Die Struktur fällt vollkommen auseinander. Ja, er spielt auch schon E5, also
ja, okay,
das kann es nicht sein. Ne? Das kann es nicht sein.
Jetzt kann praktisch fast jeder Zug, ja.
Ja, Läufer B7 wahrscheinlich und Springer D5
ja,
und
solche Geschichten. Oder gleich Springer D5 oder H3 oder ja, es ist schon einfach verloren jetzt, ja.
Und der B4 ist ja auch ganz komisch, ne?
Mit ja, das A3. Ist nur noch zusätzlich ein Bonus in für Weiß.
Ja, ein Bonus, ja.
Dass der B4 auch noch so schlecht ist.
Ja.
Ja.
Ja, wir haben gerade gesagt, du hast dieses Turnier schon mal gewonnen, 2008, ne?
Ja.
Du spielst aber auch, glaube ich, immer mit hier, ne? Oder wie lange spielst du?
Naja, ich habe das erste Mal vor 8 Jahren hier teilgenommen, 2003.
Vor 8 Jahren, da warst du 12.
Da war ich 12, ja, da habe ich bei der internationalen deutschen Jugendmeisterschaft mitgespielt. Die war vor dem Turnier, das ist so ein Rundenturnier mit den besten Jugendlichen aus Deutschland gewesen. Ich weiß nicht, ob das jetzt noch stattfindet.
Ja.
Und danach im Anschluss das Open. Aber ich habe nicht jedes Jahr teilgenommen. Ich habe vielleicht insgesamt, jetzt ist mein 4. Mal, wo ich hier teilnehme.
Ja,
also ich habe 2008, 2009 und dann habe ich vielleicht noch 2 Mal am Anfang teilgenommen.
Also ich habe ja auf jeden Fall letztes Jahr hier gesehen. Das war
nee, letztes Jahr nicht. Letztes Jahr war ich zu der Zeit in Budapest. Ich wollte teilnehmen, aber konnte nicht.
Dann vorletztes Jahr.
Vorletztes Jahr habe ich
ja,
teilgenommen, genau.
Mann, wie die Zeit vergeht.
Ja, wie die Zeit vergeht, ja.
Unfassbar. Alle sind ja erwachsen geworden. Ich habe den Ari gestern hier gehabt. Das sind alles keine Kinder mehr. Das sind alles schon Männer inzwischen. Junge Männer. Zu dir noch privat, du studierst jetzt, glaube ich, oder? Du
ich studiere noch nicht, ne? Ich bin, ganz überraschend bin ich noch in der geblieben, ich wollte eigentlich ich war schon draußen zum 1.
Ja.
Oktober, aber dann habe ich während der Olympiade noch eine Verlängerung bekommen und da das gut gepasst hat, gerade weil mein Studienplatz nicht angenommen wurde und ich da ein bisschen in der Schwebe hing und sonst ein Praktikum hätte anfangen müssen, habe ich das noch angenommen, war ja ganz okay für mich. Und da kann ich jetzt noch bis Ende Mai in der Bundeswehr bleiben und werde wahrscheinlich ab 1. Oktober anfangen zu studieren.
Ja. Und du wohnst in...
Ich wohne noch bei meinen Eltern in Zittau, aber so häufig bin ich nicht zu Hause. Also ich pendel immer hier. Ich bin auch relativ häufig bei Hirneises oder beim Sebastian Burgner hier in der Nähe von Stuttgart und verbringe also nicht so viel Zeit zu Hause.
Also zu jeden Fall für unsere Zuhörer, Sebastian Burgner, Jens Hirneise und Tobias Hirneise, alles die junge Garde, die jungen Nachwuchsspieler, die kennen sich natürlich alle, sind alle befreundet, haben ein super Verhältnis zueinander. Ja, macht schon Spaß mit den Jungs, die sind alle ganz gut drauf. Jo, gehen wir mal wieder ein bisschen zurück hier in die Live-Partien. Was läuft denn hier noch? Was haben wir noch gar nicht angeschaut? Wir haben uns noch gar nicht angeschaut an Brett 5, die Partie.
Ja.
Grzegorz Gajewski gegen Olivier Mohr. Wie würdest du eigentlich den Vornamen von diesem Mann aussprechen?
Grzegorz. Ich habe, glaube ich, schon 2 Mal gegen den gespielt, also nicht in einer normalen Partie, sondern im Schnellschach und Blitzschach, weil ich häufig, als ich kleiner war, so 8, 9, 10, 11 Jahre habe ich viel in Polen Turniere gespielt. Und da war er natürlich auch noch jünger und da haben wir uns oft duellieren können.
Ah, du kennst ihn also ganz gut.
Ja, ganz gut. Ich kenne ihn auf jeden Fall. Für die meisten Deutschen wird er wahrscheinlich ein völlig unbeschriebenes Blatt sein. Aber ich kenne ihn schon ein bisschen länger.
Ja.
Und auch seine Frau,
Joanna
Majdan-Gajewski, gegen die habe ich auch schon gespielt und die... Ja, ist ganz interessant, wie sich das so entwickelt, wenn man
die
mit 14, 15 spielen und dann mit 20 sind sie dann verheiratet. Und
so. Ja, interessanterweise hat der Gajewski auch letztens das Capella Grand Open gewonnen.
Ja.
Also,
ja, hat sich anscheinend komplett für die Profilaufbahn entschieden. Macht ja auch Sinn. Ich meine, mit der Elo und in dem Land zu leben, macht das schon Sinn.
Aha.
Und ja, ist ja kein schlechter Großmeister.
Auf dem Weg auf 2-6, ne?
Ja.
Gut, gehen wir in die Partie rein. Wir haben jetzt den Zug 46. Turm mal A4 von Weiß. Ähnliche Sache wie bei Neidic so ein bisschen, ne?
Das ist wieder so eine technische Phase, hat jetzt begonnen. Und ja, okay, das ist gewonnen, die Stellung für Weiß, aber nicht so leicht, ja? Weil die Bauern sind alle sehr kompakt von Schwarz. Der G6 oder wenn jetzt Schwarz zum Beispiel irgendwann H5 spielt, ist G6 nicht so leicht zu gewinnen. Also müsste sich Weiß wahrscheinlich um C6 kümmern. Aber da steht der König dran. Also, der hat noch einiges Stück an Arbeit vor sich, denke ich mir.
Mhm.
Also gegen guten Großmeister wird er wahrscheinlich ja noch ziemlich lange spielen müssen, um das zu gewinnen.
Ja, ich glaube, das ist auch so eine Stellung, wo, sagen wir mal, auch schwächere Spieler viel zu knacken hätten, ne? Weil denen einfach die Technik fehlt,
an ja, so eine Stellung wenn zu gewinnen. Ne? Ja, wenn, das stimmt, ja, das ist nicht so leicht hier, weil die Bauern alle sehr nah aneinander stehen, die Schwächen gut verteidigbar sind.
Und die weißen Bauern sind ja auch alle schwach, ne?
Vier
Isolanis, das ist schon hart.
Ja, ne? Also hier wird also, man kaum mit irgendeinem guten Durchbruch hier gewinnen können.
Ja. Konkreter Plan hier vielleicht? Oder langfristig hat man konkret, glaube ich, ist schwierig.
Gut wäre es zum Beispiel für Weiß, einen Turm zu tauschen.
Ja.
Aber dann kann man mit dem König einbrechen und auf der anderen Seite soll Schwarz natürlich das vermeiden. Aber ist wahrscheinlich nicht so schwer. Also ich könnte mir vorstellen, dass Weiß versucht, entweder Turm A3, Turm E3 zu machen.
Sehr schön, gefällt mir.
Oder Turm F3, Turm E3, sowas in der Art und dann den Turm zu tauschen und dann mit dem König entweder über F4, G5 oder F4, E5 einzubrechen, mit Hilfe vom Turm von der A-Linie. Dann den Turm von F4 über F3 nach A3, A7 bringen und dann so mit König, Turm zusammenspielen.
Mhm.
Dann hat Schwarz auch kein Gegenspiel mehr ohne den Turm. Und wenn Schwarz das vermeidet, also nach Turm A3, Turm E3, Turm F6 macht, dann ist es natürlich deutlich besser für Weiß. Hat dann noch Turm E5. Ist halt die Frage, ob sich Schwarz dazu durchringt, H5 zu machen. Ja? Mhm. Weil in einigen Momenten hat Weiß auch die Option, mal die Qualität wieder abzugeben auf F5 und dann hängt der H5 gleich auch noch mit.
Mhm, interessant, ja. Interessant. Okay, das war jetzt schon ein bisschen weit. Ich hatte auch Schwierigkeiten zu folgen, muss ich ehrlich sagen, aber ich fasse einfach mal zusammen. Turmtausch. Turmtausch wäre sehr gut und Turm A3, Turm E3, das ist zum Beispiel ein Plan.
Ja.
Würde Schwarz wahrscheinlich gucken, dass es verhindert, aber schon mal sehr interessante Einsichten hier. Ja, es gab eine Überraschung an Brett 8, wie ich sehe.
Ja, das stimmt.
Der deutsche FM René Dausch hat gewonnen gegen den Polen Kakper Piorun.
Kaspar wahrscheinlich.
Kaspar.
Ja, Kakper kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.
Kann ich vorstellen, ja. Nein, Kaspar. Ja. Höre ich zum ersten Mal den Namen, aber der Junge hat auch 2521 Elo. Mein Gott, wo kommen die alle her irgendwie, ne? Das ist so unfassbar.
Ja, die wachsen da.
Die wachsen da an den Bäumen, das ist unglaublich. Hast du schon mal gehört den Namen?
Ich habe den erste Mal jetzt letztes Jahr bei der U20-Weltmeisterschaft gesehen, aber da hat er nicht so berauschend gespielt, aber ich habe den Namen auf jeden Fall schon mal gehört. Ja.
Achso, ist auch ein ganz junger Kerl, ne? Also ja. 20, 21, sowas in der Richtung. Ja, er hat aber verloren und ich würde sagen, wir gehen einfach mal so ein bisschen schnell die Partie durch, weil mir ist aufgefallen, so ein bisschen was zur Eröffnung.
Ja, das ist, glaube ich, Koller-System, oder wie nennt man das ganz?
Irgendwie
die
sowas.
Ganzen Namen sind mir nicht so ganz geläufig, aber relativ solide für Weiß.
Ja, ich habe nämlich gestern auch schon mit Arik gesprochen und zwar gab es da zwei Partien, wo der Weiße versucht hat, in der Eröffnung gegen seinen stärkeren Kontrahenten einfach theoretisch mitzuhalten, dann aber man merkte halt, er wusste viel weniger und hat dann auch relativ schnell schlechte Stellung gehabt nach der Eröffnung und einfach eingegangen. So, ne? Auch bei Neidic war das gestern beim Gegner. Und jetzt bei der Partie ist mir aufgefallen, ja, der Weiße spielt einfach total solides System, da kann nicht viel passieren.
Ja, ist sehr unangenehm, vor allen Dingen, wenn man Weißspieler ist, als Schwächer, so ein solides System zu spielen, aber nicht mit der Absicht, dann auf Remis zu spielen, sondern einfach ganz normal zu spielen.
Ja.
Und Schwarz muss halt mehr riskieren als stärkerer Spieler. Wenn er diese Einstellung hat, ja. Und dann kriegt man auch die Chance. Wahrscheinlich war es genauso in der Partie, ich habe die noch nicht so gesehen.
Ja, ich habe die schon ein bisschen durchgespielt. Sehr interessant, wie sich das entwickelt. Schwarz schließt das Zentrum ab mit E4 erstmal und man denkt... Ja,
jetzt an dieser Stelle hier nach 10. Springer FD2 wäre es vielleicht schlau, für Schwarz erst A5 zu spielen.
Ui,
interessant. Er hat ja Dame E7 gemacht und dann kam 11. A5 und dann hat Weiß schon relativ viel Raum gewonnen. Ich weiß nicht, vielleicht hat er das ein bisschen unterschätzt. Also es muss ja nicht sein. Er gibt ihm so kostenlos den Raum. Würde ich nicht machen.
Ja, ihr seht schon, also die Ansichten eines Großmeisters unterscheiden sich schon stark von einem simplen EM wie mir. Ich würde jetzt gar nicht so das Ganze analysieren. Ich würde wahrscheinlich auch einfach am Damen-Königsflügel angreifen als Schwarzer und gucken. Und mich wahrscheinlich auch so machen lassen, wie der Piorun hier am Damenflügel, wie das in der Partie geschehen ist. Ihr müsst die Partie einfach mal nachspielen. Das ist fast schon eine Lehrbuchpartie. Wir spielen einfach mal die Partie jetzt so ein bisschen durch hier mit Falco und
jetzt ist genau das passiert. Er hat im Prinzip, ich weiß nicht, vielleicht hat er es einfach unterschätzt. Also der Schwarze hat am Damenflügel alles abgegeben, viel Raum aufgegeben und hat wahrscheinlich alles auf den Königsangriff gesetzt. Aber das ist ziemlich solide für Weiß. Und ja, ist nach hinten losgegangen offensichtlich. Ja.
Mhm. Wo können wir jetzt hier wieder kurz was sagen?
Jetzt nach Zug 15 bis 20 sieht man eigentlich schon, dass ziemlich viel schlecht gelaufen ist. Für Schwarz hat erstmal das Läufer abgegeben. Auch wenn man jetzt auf den ersten Blick sagen könnte, ja, der weißfeldige Läufer von Schwarz ist nicht so viel wert, aber das stimmt nicht, weil der Läufer auf E2 ist immer so ein potenzieller Kandidat für ein Opfer auf A6 oder an sich kontrolliert wichtige Felder wie C4 oder D3 und auch in der Verteidigung.
Ja.
Und ich habe Raum gewonnen und von dem Königsangriff von Schwarz ist nichts zu sehen, ja.
Ja, ja.
Und demzufolge war es einfach schon hier strategisch wahrscheinlich ziemlich großen Vorteil. Wahrscheinlich entscheidenden Vorteil schon.
Ja. Man sieht schon die grundsolide Ausbildung dieses jungen Mannes. Also ich bin begeistert, wie er das hier analysiert. Und es entwickelt sich genauso, wie er es gesagt hat. Dieser weißfältige Läufer auf E2, den wird er wirklich opfern hinterher.
Ja, das habe ich jetzt noch nicht gehört.
Das ist unglaublich, das wusste der Falco wirklich nicht. Wir haben die Partien gar nicht vorher zusammen nachgespielt. Falco sieht das jetzt zum ersten Mal.
Läufer B4
was heißt, war anscheinend... Opfern ist übertrieben, aber er gibt den halt am Damenflügel.
Ja. Das war jetzt auch von mir Quatsch. Ja, und jetzt ist er durchgebrochen, ja.
Mhm.
Sozusagen die Strafe dafür, dass er das in der Öffnung alles abgegeben hat, den ganzen Raum. Ja, das ist eigentlich bezeichnend, weil Schwarz hat gar nichts geschafft am Königsflügel, einfach nichts.
Nichts, gar nichts, ja. Ist das vielleicht ein bisschen Unerfahrenheit von dem jungen Kaspar?
Ich denke, einfach unterschätzt, würde ich so zusammenfassen. Ich denke einfach, gesehen die Elo vom Gegner und unterschätzt. Die Eröffnung sieht jetzt auch nicht so ambitiös aus mit dem Läufer auf H2 und Bauer H3 und hat gedacht, irgendwann werde ich opfern auf H3 und gewinnen, aber so leicht war es dann doch nicht.
Ja.
Also jetzt, er hat keinen Zug gemacht in der ganzen Partie, wenn man es so zusammenfasst. Er hat einfach irgendwelche Züge gemacht, dann am Damenflügel Raum abgegeben und verloren.
Ja, interessant, sehr interessant. Ja, nach 27. Läufer B4 ist die Partie dann auch mehr oder weniger vorbei, irgendwann nach Läufer F6. Aber schaut euch einfach mal an, gerade für College-Spieler, sehr simples System. Man kann nichts falsch machen mit Weiß und man gewinnt dann auch gegen zwei Fünfer.
Ja,
wir müssen auf jeden Fall nach Brett 1 gehen, weil da ist ein bisschen was passiert. Van Burg, Etienne Bacro, die große Überraschung naht. Jetzt ist Weiß dran, 40. Turm CC7 und Weiß steht komplett auf Gewinn.
Plus 17 zeigt der Computer an.
Also gut, das ist eine halbe Ewigkeit.
Ne? Entweder Matt oder Dame oder was weiß ich.
Oder Figur das heißen, oder was auch immer, ne?
Ja, also was ich würde jetzt auf den ersten Blick Springer F5, Dame F6 oder Dame D8 berechnen, ja.
Dame D8 ist wahrscheinlich der Kandidat hier, ne?
Dame D8 greift der Läufer an, wie deckt er den?
Ja, hat er schon gezogen.
Das war ein Burg.
Ui, das ist jetzt spannend. Also, wenn der Bacro schon in der vierten Runde verliert, das ist hart. Also,
ja, Zeitnot ist vorbei, Weiß steht auf Gewinn. Eigentlich dürfte jetzt nichts mehr im Weg stehen, das Weiß gewinnt, ja.
Also, der absolute Turnierfavorit hier am Straucheln. Mal gucken, ob das seine Stimmung nicht abträglich ist. Er ist ja gut befreundet mit dem Arkadi Najdic. Die beiden sind ja hier auch zusammen immer unterwegs und machen auch mit schönen T-Shirts Werbung für ihr neuestes Produkt, ne?
Ja, für Chess Evolution, ja.
Für Chess Evolution, ein neues Projekt von den beiden. Laufen die mit den T-Shirts hier rum.
Ja, jetzt nach Turm CE7, also Dame D8, Turm CE7 kommt wahrscheinlich Springer F5, Turm E6 und dann Turm schlägt G6. Turm schlägt G6, Dame E8 matt. Das ist wahrscheinlich das, was der Etienne übersehen hat oder nicht mal verhindern konnte.
Uiuiui, stimmt. Ist sofort aus.
Ja.
Turm CE7, liebe Leute, versucht das mal nachzuvollziehen. Ist der logische Deckungszug für den Läufer E8. Dann Springer F5 greift den Turm an. Ja, Turm E6 ist der einzig das logische, menschlich logische Zug. Und dann die Keule, Turm G6. Und aus die Maus.
Ja, ist vorbei dann.
Also ich glaube, das dauert nicht mehr lange hier. Martin 11 zeigt der Computer auch schon an.
Oh.
Aber wahrscheinlich auch nur dann, wenn man alles dazwischen stellt.
Ja, was auch keinen Spaß macht. Ja.
Gut, das ist aber echt jetzt ein hartes Ding, ne? Der Bacro verliert in der vierten Runde so einen Weltklasse-Mann gegen so einen holländischen EM.
Ja, sind es nicht gewohnt, gegen so Schwächere zu spielen, sich durchzusetzen. Ja, er spielt ja in der Bundesliga auch relativ weit vorne, kriegt also für seine Verhältnisse normale Gegner mit 2-6+. Und er sieht halt viel mehr, muss ich das vorstellen. Er weiß einfach, wenn ich jetzt E4, E5 spiele oder meine Hauptvariante halt runterspule, die ist halt einfach Ausgleich, aus seiner Sicht.
Aus seiner Sicht
ist die einfach Ausgleich und er hat halt Angst, dass der Gegner das alles auch mit versteht und alles macht, aber das ist wahrscheinlich einfach überschätzt, ja.
Ja, das ist eine falsche Denke häufig, ne?
Ja, ist einfach so. Ja, es ist einfach Angst, man sieht es, man hat es alles selber analysiert, zig Stunden reingesteckt und dann denkt man, der Gegner weiß das auch alles, aber das ist selten so.
Ich glaube, das Einzige, was dagegen hilft, ist einfach spielen, oder?
Ja, lockerer sein. Aber das ist besonders schwer, wenn man so im Open muss man ja gerade als Nummer 1, 2, 3, muss man halt alles gewinnen eigentlich, um überhaupt seine Elo zu halten.
Mhm.
Ich meine, für ihn ist das Turnier jetzt eigentlich schon, egal was jetzt noch passiert, ein Minusgeschäft von der Elo her.
Meinst du, wenn er 8 aus 9 holt noch?
Ja, okay, das ist zu unwahrscheinlich,
denke ich. Zu unwahrscheinlich,
ja.
Ne?
Ja, wenn er jetzt noch ein Remis abgibt, wird er wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob das noch theoretisch möglich ist, dass er überhaupt noch an die Null rankommt.
In den letzten Jahren hat man das Turnier, glaube ich, mit 7 Punkten gewonnen oder 7,5?
Also wahrscheinlich 7 oder 7,5.
7, ne? 7,5. Ja, er ist nicht aus dem Rennen, aber das ist natürlich ein harter
Schlag. Nein, überhaupt nicht aus dem Rennen. Das, also ein Punkt abgeben oder anderthalb ist es nicht das Problem.
Ja, jetzt ist Neidic natürlich an 1 nachher. Der wird wahrscheinlich gewinnen. Wir gehen nochmal kurz in Neidic gegen Renner rein. Brett 2, was sich da getan hat in den letzten Zügen, ja, weiß halt seine Stellung klar verbessern. Ne?
Ja, hat sogar noch die D-Linie jetzt dazu bekommen, im Vergleich zu dem, was wir vorher angeguckt haben.
Mhm.
Ja. Und also das Schwarz steht jetzt völlig passiv. Ja, also der Turm muss auch noch nach E8 ausweichen.
Ja.
Ich weiß nicht genau, ob er jetzt mit B5 fortsetzen will oder nicht. Das wird wahrscheinlich nicht so leicht, wegen Läufer C5 an irgendeinem Moment. Also so jetzt auf die Schnelle fällt mir jetzt kein direkter Gewinnplan ein für Weiß, muss ich sagen. Obwohl der Computer zeigt jetzt plus 2,7 oder 2,6 an, aber ich sehe jetzt nichts, was sofort gewinnen könnte.
Aber gut, er ist auf der Gewinnerstraße.
Das auf jeden
Fall.
Das
ist wahrscheinlich eine Frage der Zeit, bis Arcade hier gewinnt. Ja. Du hast gerade die Bundesliga erwähnt. Du selbst hast dieses Jahr, glaube ich, nicht so häufig gespielt für
Erdbeeren, ne? Ich habe dieses Jahr gar nicht gespielt, also diese Saison schon, aber dieses Jahr nicht, weil ich immer, das hat sich überschnitten mit der Schweizer Liga und ich hatte schon Verpflichtungen gemacht, dass ich in der Schweizer Liga spielen werde und konnte dann nicht mehr absagen und das ging auch ohne mich ganz gut für Epping, wir sind ja Dritter geworden.
Ja,
und,
super Saison für Epping.
Das war ziemlich stark, war ich eigentlich auch beeindruckt, dass das so gut lief, aber ja.
Du wirst aber ganz normal bei Epping bleiben und weiterspielen, oder?
Also kann ich jetzt noch nicht so sagen. Also eigentlich ist es schon mein Plan, aber wer weiß, was noch so passiert im nächsten...
Angebot von Baden-Baden meinst du, ne?
Baden-Baden wäre nicht schlecht, aber ich glaube, da brauche ich noch ein bisschen mehr Elo dafür.
Ja, das wird nicht kommen, das glaube ich nicht.
Jedenfalls nicht in der
ersten Mannschaft. Ohne dir zu nahe zu treten.
Nee, ja,
zweite Mannschaft brauchen sie niemand.
Ja.
Schön. Was haben wir hier noch? Wir haben noch 4 Minuten Sendezeit, da wollen wir noch kurz mal irgendwo reingucken. Ich weiß gar nicht, was haben wir noch gar nicht geguckt?
Ah, jetzt A5 kam bei Arcadi, also doch so.
42. ist A5, also.
Ja. Er wird wahrscheinlich dann mit Läufer C4 schwarz zwingen, den Springer abzutauschen.
Ah, sehr gut, ja, sehr
und
gut.
Und dann ist natürlich F7 oder D7 nicht mehr zu überdecken. Ja. Oder dann kommen die Türme rein, entweder über die D-Linie, über die F-Linie.
Also A5 nimmt dem König auch das Feld B6 und so, ne?
Nicht nur deswegen, einfach festlegen das Bauen auf B7, so.
Ja, ich glaube, der Arcadi ist technisch auch viel besser, als man vielleicht denkt. Ich glaube, da zieht er sowas
ziemlich. Ja, man hatte mal so einen Eindruck, der Arcadi spielt immer so Zockerschach oder so halt auf Angriff und relativ häufig ziemlich unklar oder objektiv einfach nur schlecht.
Ja.
Aber wenn es in die technische Phase geht, wird irgendwo die Qualität gewonnen oder irgendwo ein Bauern oder so, ist eigentlich ziemlich souverän und zu stark.
Mhm.
Aber das kommt nicht so rüber. Ich denke mal, auch für die anderen Zuschauer, für die meisten Zuschauer kommt eher... Arcadi ist so der Angriffsspieler, Aktivität, Dynamik, aber technisch sieht man ja also auch ziemlich stark.
Ja. Ich glaube, er beherrscht beides.
Ja.
So, die nächste Runde ist 15 Uhr. Was machst du bis dahin? Noch Kleinigkeit essen?
Essen, spazieren gehen, rausgehen. Also einfach in die frische Luft, weil hier drin ist es immer, man wird nur müder, wenn man hier länger mal hier drin bleibt.
Du wohnst hier in...
Ich wohne bei Familie Hörn.
Also. Ach, du wohnst bei... Ja. Wo wohnen die denn?
Das sind so 20 Minuten von hier.
Also.
In Rommelshausen.
Schön. Ja. Alle nah beieinander.
Genau.
Gut, was haben wir denn hier noch? Gajewski gegen Mohr steht auf Gewinn inzwischen. Grefel gegen Stark genauso, wie wir es vorher gesagt haben.
Ja, plus 4 ist dann doch ziemlich deutlich. Ja.
Also die Überraschungen sind halt, Bakro hat verloren schon. Oh, das können wir noch schnell vermelden. Das seht ihr wahrscheinlich, Dame D8, er hat aufgegeben nach Dame D8. Riesenüberraschung.
Ja,
Bakro jetzt
das verloren. Was wird jetzt folgen am wahrscheinlichsten? Arik hat 4, Arcadi 4, alle Weißen haben gewonnen, oder wie?
Ja, Braun... Dausch.
Greenfeld wird auf.
Ja, aber es sind ja noch viele Bretter darunter, die noch 3 Punkte haben. Es sind also noch viele Leute mit 4 Punkten bei so einem großen Turnier.
Ja.
Aber Arcadi wird am Spitzenbrett sein. Jo, unsere Sendzeit geht langsam zu Ende. Schön, dass du da warst, Falco. Hat mich sehr gefreut. Danke für deine wirklich sehr, sehr kompetenten Analysen hier. Also muss ich sagen, Chapeau. Leute, ihr könnt die Sendung, die wir hier produzieren, auch auf der Webseite, seht ihr ja auf dem Live-Portal oben rechts neben dem Player, könnt ihr alle im Nachhinein noch euch anhören und gleichzeitig die Partie nachspielen. Wir speichern das alles als MP3. Wir werden hier weitermachen um 18.30 Uhr heute Abend live, wieder zur Zeitnotphase. Ich werde dann wieder spontan einen Gast raussuchen, von denen, die fertig sind mit ihren Partien und mit ihm hier die Zeitnotphase analysieren. Das Ganze werden wir natürlich auch morgen machen, Ostersonntag, und Montag müssen wir mal schauen, da ist ja der letzte Turniertag, da wird alles ein bisschen enger vom Zeitplan, müssen wir mal schauen, ob wir das hinkriegen. Dir, Falco, nochmal vielen, vielen Dank, dass du dabei warst, viel Erfolg im Turnier und alles Gute für dich insgesamt.
Ich streng mich an.
Und Leute, schaut wieder rein nachher, 18.30 Uhr live hier aus Deizisau Zeitnotphase, dann zur 5. Runde mit mir und einem Gast. Vielen Dank fürs Zuhören.